Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Wie schön. Heute mal wieder einen langen Ausritt ins Gelände. Nur im Schritt, ohne Aufregung. Oh, das tut der Seele gut. Ja, maximal deiner Seele. Der Rücken deines Pferdes findet das nämlich maximal doof, weil er genau dafür nicht gemacht ist und Schaden nimmt. Ist so. Aber wir haben Good News for you, denn heute spreche ich mit Kerstin Totterer ganz sachlich über die Vor- und Nachteile vom Schrittreiten. Und wie du es so machen kannst, dass es nicht nur dir, sondern deinem Pferd auch richtig gut tut. Hallo liebe Kerstin, toll, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
Hallo liebe Karin, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich mache es kurz, ich bin Kerstin Totterer, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, bin 53 Jahre alt und bin jetzt seit 21 Jahren unterwegs als Osteopathin und Physiotherapeutin für Sport und für Freizeitpferde. Habe eine Fahrpraxis, habe sehr viel Sport, aber eben auch Freizeitpferde und behandle jetzt zwischen, sag ich mal, Schleswig-Holstein, Meckpomm und Niedersachsen seit, wie gesagt, fast 21 Jahren.
Sehr gut. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du so ein unglaublich tolles Video auf Instagram veröffentlicht hast zum Thema Schrittreiten, wo du mal richtig Tacheles geredet hast. Das hat mir super gut gefallen, weil es waren richtig genau meine Worte. Und das war nur ein kurzes Video. Ich glaube, es ging so knapp 2 Minuten. Und da kann man natürlich nicht so viel besprechen wie jetzt in so einem schönen langen Interview, wo wir mal richtig in die Tiefe gehen wollen. Und da komme ich dann auch schon direkt zu meiner ersten Frage. Kerstin, wie trägt das Pferd mich eigentlich?
Ja, also danke, dass du dieses Video nochmal ansprichst. Diese Reihe der Videos heißt ja Wissen in 2 Minuten, deswegen bezieht sich das meistens auf 2 Minuten. Die Reaktion auf dieses Video hat mich damals selber überrascht. Die Wellen schlugen sehr hoch und es fühlten sich sehr viele Leute persönlich angegriffen. Noch viel mehr Leute haben es verstanden, was ich meinte. Aber natürlich, da hast du total recht, kann man in 2 Minuten nicht da so in die Tiefe gehen, wie es eigentlich nötig wäre. Deswegen bin ich auch ganz froh jetzt über dieses Gespräch, das nochmal so ein bisschen anders zu beleuchten. Weil wie trägt mein Pferd mich oder Schrittreiten ist nicht gleich, wie löse ich mein Pferd. Das sind ja 2 verschiedene Dinge, da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Wie trägt mein Pferd mich? Also im besten Falle gar nicht, sozusagen. Da sind wir gleich bei diesem Kernthema, dass ein Pferd ja zum Tragen nicht gemacht ist. Wenn man jetzt aber natürlich erstmal sagen möchte, wie trägt mein Pferd mich? Mein Pferd trägt mich, weil ich mich ja oben drauf setze beim Reiten, grundsätzlich erstmal mit einer Kombination an Muskeln, Longissimus, Trapezius, Latissimus und natürlich auch mit den Rippen, mit dem Rippenbogen und damit auch mit den Rippengelenken. Gerade die Rippengelenke, das ist so der Bereich beim Pferd, wo der Sattel meistens drauf liegt, wenn es denn ein englischer Sattel ist. Beim Westernsattel wären es jetzt die Rippenbögen. Das macht es im Endeffekt auch nicht sehr viel anders von der physiologischen Funktion, vielleicht von der Druckverteilung. Aber mein Pferd muss ich jetzt sagen, mit dem Rücken tragen, wofür der natürlich grundsätzlich gar nicht gebaut ist. Da hast du völlig recht.
Weil der lange Rückenmuskel ist ein
Bewegungsmuskel. Fortbewegungsmuskel, genau.
Ein Tragemuskel, ui.
Na, also, das Pferd ist grundsätzlich von allem dem, wie es gemacht ist, überhaupt gar nicht dafür geeignet, überhaupt irgendeine Last zu tragen, denn tatsächlich schon noch eher eine Last zu ziehen. Der Longissimus, das ist ja dieser hauptgroße Muskel, der paarig angelegt ist, auf dem wir praktisch stumpf drauf sitzen, wenn wir reiten, ist eigentlich ausgesprochen dafür gemacht, das Pferd vorzubewegen, also Vor- und Hinterhand nach vorne zu bewegen und eine Vorwärtsbewegung abzufedern. Es ist null gemacht, das muss man auch ganz klar mal sagen, von der Natur, nicht gemacht zum Lastentragen, gar nicht. Es ist unsere Idee, dass wir auf ein Pferd ja drauf sitzen wollen, das schließt sich uns ja nicht aus, und es reiten wollen.
Ja, jetzt verstehen das viele nicht, weil seit Jahrhunderten gibt es dieses Bild, dass ein Mensch da oben auf dem Pferd drauf sitzt. Ich meine, die ersten Pferde, die waren so klein, da hätte sich das vielleicht verboten, aber jetzt sind unsere Pferde so großrahmig und es wird immer wieder gesagt, ja, der ist ja so groß, der deckt mich ab und es sieht auch nicht mehr so komisch aus, wenn da einer oben drauf sitzt, aber die Pferde sind vom lieben Gott nicht dazu gemacht worden. Sie sind aber so nett zu uns, dass sie sich das mit einer mehr oder weniger netten oder nicht so netten Eingewöhnungsphase, dass sie das tatsächlich tolerieren. Aber nur weil sie das tun, heißt es ja nicht, dass das gut ist. Erklär doch nochmal bitte den Unterschied zwischen einer schwunglosen Bewegung, wie der Schritt sie ja ist, und einer schwungvollen Bewegung, wenn wir dann zum Trab und in den Galopp gehen. Macht das einen Unterschied?
Das macht insofern einen Unterschied. Also mal bildlich gesprochen, ich persönlich, mir prägen sich Dinge immer gut ein, wenn ich Bilder vor Augen habe. Also in einer schwunglosen Gangart, das ist ja die einzige Gangart, die schwunglos ist, ist ja Schritt, weil sie keine Schwebephase hat. Das heißt, es ist immer, das Pferd hat immer irgendeins seiner Beine am Boden. Na, es wird nie zu irgendeiner Zeit dieser Phase alle vier Beine vom Boden haben. Das heißt, ich habe vor allen Dingen, das sieht man auch schön, wenn man ein Pferd im Schritt auf sich zugehen lässt oder von sich weggehen lässt. Auf sich zugeht noch besser, weil der Brustkorb schmaler ist. Hauptsächlich eine Rechts-Links-Bewegung. Das sieht man am Bauchpendel. So, also da bewegt sich viel Bauch, viel Gedärm und so nach rechts und nach links. Der Vorteil einer schwunglosen Gangart ist eine sehr moderate Belastung der Gelenke der Peripherie, also sprich der Beine, ne? Weil ich dadurch, dass ich immer ein Bein am Bogen habe und keine Schwungphase habe, die Belastung auf die Beine relativ moderat ist. Eine schwungvolle Gangart heißt immer nicht, ob das Pferd jetzt grundsätzlich von der Qualität Schwung hat, sondern da reden wir von, wenn immer es zu einer Zeit eine Schwebephase gibt. Das ist im Trab und Galopp der Fall. Es ist auch, ich meine sogar im Renntölt und im Rennpass der Fall. Und da hört es dann schon auf mit der Rechts-Links-Bewegung, sondern da, das sieht man auch schön, wenn man ein Pferd mal so in der Mittellinie auf sich zugaloppieren lässt, geht es aufwärts und abwärts. Das heißt, nur in einer schwungvollen Gang, in einer Gangart mit einer Schwungphase, kann ich den Rumpf auf und abwärts bewegen, oder die Natur des Pferdes gibt es sozusagen vor, und damit auch eine Brücke bauen, eine Brückenkonstruktion bauen, eine positive Spannungsphase im Rücken bauen, die ich brauche, um dann eben, wenn ich dann drauf sitzen möchte, schadlos drauf zu sitzen. Das ist so der große Unterschied. Und weil du angesprochen hast, die Größe des Pferdes, weil viele Leute denken, Mensch, die sind ja heute nicht mehr das Prinzip-1-Gepferd, sondern die sind ja heute 1,85 Meter. Das stimmt. Und das ist auch unter anderem ein Problem, weil die Schaltzentralen des Pferds, der Übergang von der Brust zur Lendenwirbelsäule, der Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein, die Kreuzdamen-Gelenkflächen und andere Schaltzentralen, die dafür sorgen, dass das Pferd uns tragen kann und die für die Umwandlung von Schub auf Tragkraft sorgen, sind genauso groß, fast noch genauso groß wie bei unserem Urpferd. Da ist leider gar nichts passiert. Und deswegen muss man mal gucken, optische Größe nach außen heißt nicht gleich Tragfähigkeit. Da kommen wir aber auch später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen.
Aber jetzt wollen wir, weil wir ja ganz praxisnah sind, wollen wir mal kurz darüber sprechen, warum wir eigentlich so gerne Schritt reiten oder weil wir denken, wir müssten Schritt reiten. Ich fange mal einfach an, zum Beispiel zum Aufwärmen. Das ist ja, ne, wir wissen, wir müssen unsere Pferde warm machen. Das ist für die Sehnen, Bänder, Gelenke, wichtig und dann ist das quasi schon die Absolution dafür, dass man 20, 25 Minuten Schritt reitet, um das Pferd für die Arbeitsphase vorzubereiten. Was sagst du dazu?
Ja, also da müsste man, wenn man jetzt gleich wieder in die Wunde stechen möchte, gleich sagen, Aufwärmen ist nicht gleich Vorwärmen, ne? So, also für die Beine ist das total richtig. Das Schrittreiten sorgt dafür, dass der Knorpel in Gange kommt sozusagen, dass die Beine, die Gelenke genug Gelenkflüssigkeit haben. Und dass das Pferd überhaupt erstmal darauf vorbereitet wird, von den Beinen her zu arbeiten. Das ist auch eine gute Sache. Aber zum Aufwärmen gehört ja nicht nur die Beine, sondern es gehört die Halsmuskulatur, es gehören die Facettengelenke, es gehören die Rippengelenke dazu, die Facetten im Rücken. Und dazu gehört es eben nicht nur dazu, sag ich mal, schwunglos nur Schritt zu reiten, sondern aufwärmen und damit vorwärmen heißt ja vorbereiten auf eine Arbeit, ne, mit einem Reiter obendrauf. Das betrachten es ja jetzt aus Reiterperspektive. Es hat nichts damit zu tun, dass ein Wildpferd ja auch schnell mal vor dem Löwen entschwinden muss. Ne, da trägt es auch keinen Reiter und das ist vorher auch 24 Stunden durch die Kalahari gelaufen. So, also wir bereiten, vorwärmen heißt bei vorbereiten auf die Arbeit. Vorbereiten auf die Arbeit heißt, dass ich einen Muskel, jedes Facettengelenk, jeden Knorpel und jedes Band auf eine maximale Bewegungsamplitude vorbereiten muss. Das passiert natürlich nicht nur ausgesprochen im Schritt. Der Schritt bereitet die Beine vor und manchmal auch mental das Pferd auf die Arbeit vor, aber nicht den gesamten Körper auf eine sportliche Leistung.
Und wenn wir über das Vorbereiten der Muskulatur sprechen, dann wollen wir ja auf jeden Fall in der Vorbereitungsphase verhindern, dass der Muskel ermüdet. Jetzt haben wir ja gerade schon im Intro gesagt, der Rückenmuskel ist ein Bewegungsmuskel und kein Tragemuskel. Und es kann sehr wohl passieren, dass wenn wir schon 25 Minuten Schritt geritten sind, dass dieser Muskel dann ermüdet ist und vielleicht für die Arbeitsphase gar nicht mehr parat ist, oder?
Ja, das stimmt. Also das hatte ich auch in meinem Video angesprochen. Daraufhin kamen viele Fragen, ob es da wissenschaftliche Studien zu gibt. Ja, die gibt es. Und es gibt auch meine eigenen Studien, die ich über 21 Jahre damit gemacht habe, weil es ist so ein Klassiker, ein wirklicher Klassiker. Natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel, dass ein Pferd, wenn ein Pferd lange verletzt war, viel Schritt geritten worden ist oder auch nicht verletzt war und sehr, sehr viel Schritt geritten wird, der Muskel einfach ermüdet ist, das Pferd im Rücken sozusagen osteopathisch auch schlecht ist, kein optimaler Muskelaufbau und keine optimale Muskeldurchblutung stattgefunden hat. Da kann man praktisch fast die Uhr nachstellen. Es gibt auch immer wieder Ausnahmen, muss man sagen. Ich habe auch Kunden, es hängt immer auch vom Einzelfall ab, von der Ausbildung des Pferdes, von der Qualität der Muskulatur, von der Qualität des Reiters und so weiter. Und da gibt es Fälle, wo ein Pferd Dreivierteljahr Schritt geritten werden musste und die Tops sind im Rücken, aber dann sah das Schrittreiten auch sehr, sehr anders aus als ein Pferd. Wir reden hier von mit hingegebenen Zügel und durchhängendem Rücken ein Pferd latschen zu lassen. Und nein, dann ist im Schnitt, ich sage jetzt mal immer im Schnitt, so ein Rückenmuskel nach 20 bis 25 Minuten erschöpft. Erschöpft heißt, dass es dann gar nicht mehr für die Arbeit vorbereitet werden kann, die dann kommt. Das heißt, ich bin dann schon in einer Laktatphase, wenn ich anfange zu trainieren, die ich aber nicht brauche oder nicht haben darf, wenn ich einen Aufbau, ein Training haben möchte.
Ja, schon gar nicht, wenn wir uns an die, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich muss eine Stunde mit meinem Pferd irgendwas machen, Regel uns halten, weil
Ja,
dann
das weiß ich auch
hat
nicht.
25 Minuten Mist vor sich. Ja, gut, also wir wollen ja hier auch direkt die Tipps raushauen. Was mache ich also? Ich kann ja absteigen und mein Pferd auch führen in der Aufwärmphase, oder? Spricht doch nichts
Oh,
dagegen.
ich kann so viel machen, ne? Also ich kann am Anfang führen, ich kann ins Gelände führen, da aufsteigen und eine Runde reiten. Ich kann auch im Gelände, wenn ich zum Beispiel Geländerunden gehen ja oft 2 Stunden oder sowas. Manchmal habe ich auch ein Gelände, wo ich ganz viel Schritt reiten muss, weil der Boden es nicht anders hergibt. Da muss ich zwischendurch, bevor ich eine Stunde stumpf Schritt reite, sage ich mal, eben mal absteigen, einen Augenblick führen, irgendwo mir einen Stein, eine Bank, irgendwas suchen, wo ich wieder aufsteigen kann. Oder ich muss mal zwischendurch absteigen, den Rest zurückführen. Ich kann natürlich, wenn ich mich auf dem Platz befinde, Bodenarbeit machen, Handarbeit machen. Es gibt einen großen Unterschied ja zwischen Boden- und Handarbeit. Ich kann über Cavalettis führen. Ich kann longieren, ich kann natürlich mein Pferd auch mal in die Führeranlage stellen, ich kann alles Mögliche machen. Ich muss da nicht stundenlang im Schritt draufsetzen. Manchmal und gerade im Winter ist es auch sehr gut, wenn wir uns selber mal so ein bisschen vorwärmen. Ich kann selber dabei mal so ein bisschen Ausfallschritte machen, Dehnungsübungen, den Rumpf mal verdrehen. Dann steigt man gleich mit einem ganz anderen Körpergefühl aufs Pferd. Dann hat mein Pferd schon vielleicht 10, 12 Minuten Schritt hinter sich. Dann kann ich oben relativ zügig anfangen mit Schrittarbeit und kann dann auch schon in die Trabphase starten. Deutlich interessanter und deutlich effektiver.
Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, was wir nachher auch noch mal intensiver besprechen. Aber genau, das Absteigen
Verdammt.
ist eine wunderbare Alternative zum Schritt auf dem Pferd reiten, um es aufzuwärmen. Was, weswegen ich auch Schritt reite, ist, um die innere und äußere Losgelassenheit beim Pferd herzustellen, gerade auch in der Aufwärmphase. Innere und äußere Losgelassenheit. Da haben wir eigentlich gerade auch schon drüber gesprochen. Das bedeutet, dass das Pferd mental und körperlich auf die Arbeit vorbereitet wird. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Ja, also die äußere Losgelassenheit, die macht man immer an Dingen fest, wie die Ohren pendeln, das Pferd schnaubt ab, das Pferd hat einen ruhigen Blick, lässt den Hals fallen und so weiter. Daran erkennt man äußerlich eigentlich auch nur, ob es innerlich losgelassen ist, ne? Also das kann man nicht wirklich trennen, wenn du mich fragst.
Ja.
Und ich denke mal, da gibst du mir recht. Die innere Losgelassenheit ist so eine ganz, ganz spezielle Sache. Die ist extrem individuell, wie ja irgendwie alles beim Pferd extrem individuell ist. Es gibt Pferde, die wirklich sehr lange Schritt brauchen, auch ältere Pferde oder manchmal auch Pferde, die grundsätzlich vom Interieur sehr schnell, sehr lange festgehalten sind, sich immer wieder neu auf eine Umgebung, auch manchmal auch immer wieder neu auf dieselbe Umgebung einstellen müssen. Da brauche ich einfach eine lange Phase Schritt, bis ich merke, boah, die Atmung kommt durch, das Zwerchfell bewegt sich. Das Pferd atmet überhaupt mal durch. Das kann auch mal 30 Minuten dauern und ist jetzt überhaupt erst bereit, mir zuzuhören. Es gibt aber auch Pferde, die regen sich in so einer Langschrittphase erst richtig auf. Das sind oftmals diese extrem blütigen, leistungsbereiten Pferde. Gerade dann macht es Sinn, so ein Pferd hatte ich auch mal selber, nicht allzu lange Schritt zu reiten, weil die Hektik immer größer wird, die Schritte immer kürzer werden, das Pferd nur noch auf der Stelle rumtippelt. Dann ist man gut damit bewandert, wenn man das Pferd ein bisschen spazieren führt, aufsteigt und im Prinzip mehr oder weniger gleich lostrabt. Dann regt das Pferd sich manchmal, ist deutlich schneller innerlich losgelassen und zur Arbeit bereit, weil es eine Aufgabe hat. Das hängt sehr, sehr stark vom Interieur des Pferdes ab. Da gibt es auch nichts abzukürzen. Wenn ich ein Pferd habe, was ich erstmal warm dieseln muss, mental und auch körperlich, dann ist das so ein Typpferd. Na, da muss man natürlich gucken, ist es normal für einen Fünfjährigen, dass er so eine lange Lösungsphase hat? Stimmen die Blutwerte? Ist er osteopathisch alles in Ordnung und so weiter? Aber ich mache aus einem Diesel kein Ferrari. Punkt.
Ja, sehr guter Punkt. Als weiteres Argument hören wir ja immer wieder, Schrittreiten ist gut, um die Seele baumeln zu lassen. Ne? Also wie im Intro schon gesagt, mal einen schönen Ausritt im Gelände, langer Zügel, quatschen mit den Kumpels. Ja, das ist ja mit das Blödeste, was wir für das Pferd machen können. Fürs Pferd. Für uns ist das super, fürs Pferd ist das doof.
Das stellst du so in den Raum jetzt, diese Behauptung.
Also für
Nee,
mich ist
also.
das nicht super. Ich habe da keinen Spaß dran. Ich steige ab und habe mehr Spaß dran, mein Pferd auf quasi Augenhöhe zu sehen und mit dem Dinge zu erleben. Gerade jetzt im Winter, hier ist bei uns zum Beispiel alles betonhart gefroren, schätze ich es sehr, selber mit meinen Füßen festzustellen, wie der Untergrund eigentlich ist. Weil mein Pferd ist auch nicht beschlagen. Und so knubbeliger Untergrund kann auch sehr unangenehm für die Hufe sein. Ich merke das und dann entscheide ich, wo man langgehen kann. Und ich finde Schrittreiten, ja, ich finde das anstrengend, weil Schritt geritten wird, also gearbeitet wird bei mir.
Ja, also ich finde das persönlich körperlich auch anstrengend. Also ich bin auch nicht der Typ, der jetzt 2 Stunden Schritt reitet. Dann gehe ich lieber zu Fuß oder eben zwischendurch mal ein schöner flotter Galopp oder ein Trab. Aber wie bei allen gibt es ja auch ein Aber. Ich will das, also dieses Seele baumeln lassen, grundsätzlich gar nicht verteufeln. Ne? Wir alle haben ja auch ein Pferd, um uns zu entspannen, um das als Hobby zu sehen, um gemeinsam auch mal durchzuatmen, um ein Stresslevel runterzufahren im besten Falle, um auf andere Gedanken zu kommen, um mit dem Pferd schöne Momente zu erleben. Und dieses Seele baumeln lassen ist ja grundsätzlich überhaupt gar nicht verkehrt. Das ist schon mal schön, auch wenn man selbst bei Kälte mal oder über ein Schneefeld ist, wenn man weiß, man hat da einen schönen Untergrund. Und dann bleibt das Pferd mal stehen und guckt den Rehen hinterher oder den Sonnenuntergang. Man guckt so hinterher. Das sind schöne Momente. Die will ich um Gottes Willen auch keinem nehmen. Man muss immer nur gucken, wie lange ist diese Schrittreitphase so? Kann mein Pferd das ab oder nicht? Bei einem gut trainierten Pferd mit einer guten Rückenmuskulatur, einer guten Reiterin obendrauf ist überhaupt kein Problem, wenn man mal eine Dreiviertelstunde Schritt-Ausritt macht. Mal, ne? So. Dann weiß ich aber, ich muss nächsten Tag auch mal irgendwie wieder was anderes machen. Wenn es aber eher die Regel als die Ausnahme gibt, und wir reden ja jetzt nicht nur von Menschen, die nicht wissen, wie sie ihr Pferd am besten aufwärmen, sondern wir reden ja auch durchaus von Menschen, die nur Schritt reiten. Die gibt es nämlich auch. Ne? So, und das sind die, die sich da besonders angegriffen fühlen. Die machen eigentlich fast nichts anderes. Also die reiten 3 Stunden nur Schritt, und zwar mit Hängerücken und mit durchhängenden Zügel. Und weil sie mal irgendwie 5 Minuten eine Anhöhe hochgeritten sind im Schritt, meinen sie dann, sie haben ihr Pferd wunder wie weiß trainiert. Nein, das ist nicht so. Gegen Seele baumeln lassen hat gar keiner was. Ich habe nur was gegen Seele baumeln lassen zu Lasten des Rückens oder zu Lasten von Schmerzen des Pferdes. Das ist eben nicht der Fall. Und da muss man ganz klar unterscheiden und da muss man auch ganz ehrlich sein mit sich selber. Ne? Wo hört Seele baumeln lassen auf und wo fängt Kompensation beim Pferd an?
Ja, weil es ist ja schön, wenn es für beide nett ist und nicht nur für einen. Ne?
Ja,
Übrigens,
das wäre optimal.
ich muss auch jetzt hier nochmal der Spielverderber sein und den Zeigefinger heben. Dieses Seele baumeln lassen am langen Zügel birgt leider auch oft ein hohes Unfallrisiko, weil wir sind vor lauter Baumeln der Seele dann nicht so aufmerksam. Und wir haben auch oft, wenn der Zügel so lang ist, den Kontakt zum Pferd nicht. Und Pferde als Fluchttiere können sich in jeder Situation erschrecken. Der coolste, älteste, abgeklärteste Lieblingspartner ist trotzdem noch das Pferd, was Hackengas geben kann. Und dann wollt ihr dann nicht runterfallen. Also deswegen, auch wenn ihr die Seele baumeln lasst, bitte immer schön die Aufmerksamkeit hochhalten. Viele reiten auch Schritt, weil sie dann sich besser unterhalten können. Also
Ja.
Kommunikation mit den anderen fällt leichter oder man kann besser texten oder Sprachnachrichten auf dem Handy senden oder Insta gucken beim Reiten oder
Ja,
so.
eine totale Unsitte auch. Also das sehe ich genauso wie du. Also ich finde, im Endeffekt sitzen wir ja mehr oder weniger maximal 1 Stunde auf unserem Pferd am Tag. Und ich finde, So wie wir ja auch erwarten, dass unser Pferd, egal was es in den anderen 23 Stunden am Tag gemacht hat, ob es sich in seiner Herde wohlgefühlt hat, ob es sich mal gekloppt hat, ob es einen stressigen Tag hatte oder nicht, ob es gut oder schlecht geschlafen hat. Wir erwarten in dieser Stunde, dass das Pferd abliefert, dass es performt sozusagen für uns. Sonst sind wir ja dann auch noch meckerig und sagen, boah, heute war Mucki aber gar nicht gut. So, aber was gebe ich Mucki denn? Was gebe ich denn Mucki, dass er gut sein kann? Gebe ich wirklich 100%? Ich kann nur 100% von meinem Pferd verlangen, wenn ich auch bereit bin, 100% zu geben. Und das fängt auch mit dieser Aufmerksamkeitsgeschichte an. Da heißt Schrittphase, heißt ja aktiv zuhören. Es gibt ja Zuhören und es gibt aktives Zuhören. Es gibt gemeinsam Seele baumeln lassen oder dröge sich durch die Gegend gucken, während ich auf meinem Pferd sitze. Diese aktive Aufmerksamkeit, dass ich selbst im Schritt, selbst wenn ich am Anfang das Pferd schreiten lasse mit dem hingegebenen Zügel, dass ich da schon mal darauf achte, wo gehe ich denn? Ist das Pferd da schon so halbwegs gerade? Wie reagiert es denn am hingegebenen Zügel, wenn ich mein Gewicht mal verlagere? Möchte es gerne die Ecken abkürzen oder nicht? Wie atmet es denn? Wie ist es denn heute drauf? Wie fühlt es sich an? Also das hat was mit diesem aktiven Zuhören zu tun. Und es ist eine absolute Unsitte, da bin ich ganz bei dir. Ständig solche Phasen, die besonders wichtig sind, weil wir befinden uns ja immer noch in der Vorbereitung auf das Training. Die Vorbereitung auf das Training ist mindestens so wichtig wie das Training selber. Und wenn ich da schon Versäumnisse habe, also wenn ich nicht 100% gebe, kann ich auch nicht 100% verlangen von meinem Pferd. Und ich finde, diese eine Stunde hat das Pferd sehr wohl das Recht auf unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das sollten wir uns auch, da sollten wir uns auch selber hinterfragen. Machen wir das? Ist das so? Liefern wir dem Pferd das, was wir von ihm erwarten, ja oder
Also mich ruft man ja, wenn die Pferde nicht so tun, wie die Menschen gerne wollen.
nein?
Also das sind dann die sogenannten Problempferde, wobei ich dieses Wort ja ganz fürchterlich finde, weil das Pferd hat ja kein Problem. Ein Pferd macht aus seiner Sicht in jedem Moment immer alles richtig. Aber wir haben ein Problem mit dem Verhalten des
Ganz
Pferdes.
genau. Schön, dass du das noch mal so aussprichst.
Und es liegt an uns, dem Pferd zu erklären, und zwar so zu erklären, dass es es verstehen kann und körperlich auch umsetzen kann, was wir von ihm wollen. Und die Pferde, die sind von der Natur aus mit so einer hohen Sensitivität und Sensibilität ausgestattet als Fluchttier, dass die genau merken, ob wir bei der Sache sind oder nicht. Ob
Absolut.
wir den Plan haben und ob wir es wert sind, dass sie sich uns anschließen. Und das vergessen ganz viele, dass das die Frage in jedem Moment des Beisammenseins mit dem Pferd ist. Und es gibt Pferde, da fällt das nicht so auf, weil die irgendwie grottenbrav sind oder schon resigniert und abgeschaltet haben. Und dann gibt es Pferde, zum Beispiel junge Pferde oder blütige Pferde, die zeigen uns das noch deutlicher, wenn wir keine Orientierung bieten. Und ich muss sagen, ich bin zwar eine Frau und man wird man bestellt den Frauen, dass sie multitasking können. Aber es gibt Forschung im Gehirn, die sagen, man kann zwar zwei Dinge gleichzeitig machen, aber dann macht man sie, man teilt trotzdem die Konzentration immer 50%. Und wenn du drei Dinge gleichzeitig machst, dann liegt die Aufteilung bei 33,3%. Will sagen, wenn du am Handy daddelst, merkt dein Pferd, dass du nicht aufmerksam bist. Ich habe noch einen Hund, der das übrigens auch ganz besonders gut merkt. In dem Moment, wo ich das Ding aus der Tasche ziehe, guckt die schon, ob sie irgendwas anderes machen kann. Also, wenn ihr auf das Handy guckt, dann macht das in einem Moment, wo das Pferd, keine Ahnung, irgendwas anderes zu tun hat, macht ein Agreement. Wir machen hier kurz Pause und dann kann man soziale Medien aber besser doch lieber nur zu Hause angucken, oder? Und
Ja, also normalerweise, wenn wir jetzt nicht Profireiter sind, die 12 Stunden am Tag auf dem Pferd sitzen und ja zwischendurch vielleicht auch mal ihre Kunden erreichen müssen, ist es uns allen gegeben, das Handy mal für eine Stunde aus unserem Alltag zu verbannen. Das schaffe ich auch, und zwar ohne Probleme. Das schaffen auch sehr beschäftigte Leute, und dafür ist es auch da, ne? Es ist ein großer Zeiträuber ja auch. Und wie gesagt, die Tiere spiegeln das, ne? Ich habe selber auch so ein Pferd, der sehr entspannt immer aussieht, aber wenn man beim Longieren oder so oder bei der Kapzaumarbeit nur den Blick abwendet oder nur innerlich mit anderen Dingen beschäftigt ist, selbst wenn man den Blick nicht abwendet, merkt er das einfach so. Und ich habe auch lange, ja, also man hat ja selber auch so seine persönlichen Erfahrungen und seine persönlichen Geschichten. Und was ist schon faszinierend ist, dass man immer wieder, selbst mit Pferden, die man sehr gut kennt und die man selber vielleicht auch von Geburt an hat, dazu lernt, was so dieses Spiegeln angeht. Ne? Da will ich gar nicht allzu esoterisch werden. Aber das ist schon so, dass das Pferd schon, wenn das uns am Weidetor sieht, durchaus die Lage checkt und durchaus schon begriffen hat, weit bevor wir es erreicht haben, wie wir drauf sind, ob wir einen hektischen Tag haben, ob wir innerlich schon fünfmal denken, boah, dieser blöde Drecksack, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise, warum konnte er mir jetzt nicht entgegen? Jetzt muss ich durch die ganze matschige Wiese laufen. Oder, oh, warum ist er denn jetzt ganz oben auf der Wiese? Weil ich habe ja nur eine Stunde Zeit und in der Zeit möchte ich aber das und das machen. Kann ich hundertprozentig davon ausgehen, das hat mein Pferd schon längst gecheckt, bevor ich überhaupt in der Nähe bin. Also da sollten wir uns schon beim Fahren auf den Hof ein bisschen anders. Ich habe da wirklich so ein Ritual für mich entwickelt. Wenn ich auf den Hof fahre, ist das für mich wie klein Ponderosa. Ich lasse das Handy im Auto, wenn es geht. Es sei denn, ich erwarte irgendwie einen Rückruf von meinem Schmied oder irgendwie sowas. Dann bin ich in der Zeit in einer anderen Welt und versuche auch meine Atmung vorher schon zu regulieren und versuche mit einer ganz, ganz anderen Einstellung ranzugehen, weil ich habe nur diese eine Stunde meistens am Tag für mein Pferd oder diese 2 Stunden vielleicht. Und das mache ich ja für ihn und auch für mich. Ich habe ja auch ein Pferd für mich, da bin ich ja Egoist, ne? Wie wir alle, die oben drauf sitzen wollen. Und da möchte ich auch das in einer möglichst entspannten Atmosphäre haben und möchte möglichst auch ein Reset daraus ziehen. Und das möchte das Pferd auch. Also die Arbeit mit uns soll Spaß machen. Das Pferd soll Lust haben auf uns. Das soll sich spannend fühlen. Was ist, liegt denn heute an? Wir müssen auf jeden Fall spannender und schöner sein als das alltägliche Leben auf der Wiese. Und niemand anders als wir können das vorbereiten.
Übrigens, sehr schöner Punkt. Wir haben da schon 2 Podcast-Folgen zu gemacht, wie man sich ein bisschen resetten kann, wie man die Gedanken im Hier und Jetzt mal halten kann und nicht bei der Arbeit, bei der Familie, bei dem Mann, bei den Kollegen. Hört euch da unbedingt die Folgen zu der Trust-Technik an. Da könnt ihr lernen, wenn ihr das selber noch nicht so gut schafft, eure Gedanken im Zaum zu halten, wie das geht. Da gibt es eine Technik zu. Und so auch euren Energielevel runterzuhalten und die Pferde werden es euch danken.
Super Hinweis, kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Ist jetzt ein anderes Thema, deswegen nur ganz kurz. Aber man gewinnt so viel an Qualität auch im Alltag. Man kann sich so viel schneller in stressigen Situationen runterfahren. Man entwickelt so viel mehr Bewusstsein dafür, auch im Berufsalltag, wo mein Level mich gerade daran hindert, klarer zu denken. Also das ist ein Thema, da lohnt es sich für jeden Reiter und auch Nichtreiter, muss ich sagen, da nochmal einzusteigen. Super Hinweis.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt, warum Schritt geritten werden möchte oder muss. Nämlich für mehr Kontrolle. Also bei Pferden, wo der Mensch vielleicht sagt, ich habe nicht so viel Vertrauen in das Pferd oder ich bin sogar ängstlich. Also ich reite lieber nur in dieser langsamen Gangart, weil für Trab und Galopp fühle ich mich nicht in der Lage.
Ja, da muss man, jetzt sage ich mal, mache ich mich mal wieder schön unbeliebt. Da muss man mal ganz klar sagen, ist das ein oder feststellen, ist das jetzt eine vorübergehende Situation? Das kann ja mal passieren, wenn ich lange ausgefallen bin, so wie ich übrigens auch. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich rede nicht von außen, sondern ich rede als Betroffener. Wenn man viele Unfälle hatte oder auch andere Sportunfälle hatte, körperliche Einschränkungen hatte und sagt, so, ich fange jetzt wieder an. Und ich habe vielleicht auch ein Pferd, wo ich weiß, im Trab macht er lustige Kapriolen oder der hat so einen Bums im Trab oder sowas alles, dass ich das noch gar nicht wieder sitzen kann oder gar nicht bedienen kann. Dann fange ich natürlich als Wiedereinsteiger oder als Mensch, wo ich sage, boah, ich habe noch ein versteiftes Sprunggelenk, ich kann das noch nicht so sitzen, erstmal im Schritt an, überhaupt wieder mal ein Gefühl zu bekommen. Aber dann muss ich gucken, wie lange mache ich das im Schritt? Dann kann ich das nicht eine Dreiviertelstunde machen. So, siehe Punkt 1 unseres Podcastes. Und ich muss für mich auch mal irgendwann entscheiden, bleibt es dabei, aus mentalen Gründen, aus körperlichen Gründen. Wir haben ja auch, sage ich mal, therapeutisches Reiten oder so, da wird es immer nur im Schritt laufen, weil die Menschen körperlich nicht dazu in der Lage sind. Bleibt es dabei oder bin ich irgendwann in der Lage, das Pferd oder im Zweifel eben auch mein Pferd anders zu bedienen? Weil das im Endeffekt dafür notwendig ist, das Pferd gesund zu erhalten. Es sei denn, ich schaffe es von unten. Na, das Pferd anders zu trainieren oder ich habe einen Trainer, eine Reitbeteiligung, einen Beritt, der sagt so, ich weiß, du kannst nur zweimal die Woche Schritt, deswegen sorge ich dafür, dass das Pferd in seiner sportlichen Ganzheit 3, 4 Mal die Woche anders erfasst wird. Da muss ich einen Kompromiss finden. Da muss ich aber ganz, ganz ehrlich sein mit mir selber, das bin ich auch, ist ein harter Weg, ne? Selbstkritik ist immer die schlimmste und sagen so, was kann ich jetzt an Input geben? Was braucht das Pferd aber? Kann ich das auf Dauer bedienen, ja oder nein?
Ja. Also da schließe ich eigentlich auch der nächste Punkt an. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe überhaupt gar keinen Bock, mit dem Pferd spazieren zu gehen, also absteigen. Oder ich bin verletzt, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast und das bei dir auch der Fall ist. Oder ich bin untrainiert. Oder ich bin vielleicht auch zu schwer für mein Pferd. Dann muss ich ja erstmal die körperliche Unversehrtheit bei mir selber wiederherstellen und dafür brauche ich das Pferd gar nicht an meiner Hand. Und im Idealfall habe ich dann jemanden, der sich in der Zeit um das Pferd kümmert. Das Argument, ich habe keinen Bock am Boden mit dem Pferd mich zu bewegen, muss ich sagen, habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Ich bin der Meinung, dass das, was ich von meinem Pferd erwarte, muss ich auch mindestens ansatzweise auch bereit sein zu leisten, nämlich mich zu bewegen.
Ja, in dem Moment, wo ich ein Pferd besitze. Und das geht ja schon los, dass ich mich bewege. Ich fahre zum Stall, ich schleppe Futtersachen hin und her, ich mache die Box oder vielleicht wird sie auch gemacht, keine Ahnung. Ich renne über die ganze Anlage, um mein Pferd von der Koppel zu holen. Ich renne wieder zurück, ich renne zum Waschplatz, ich renne hierhin und ich renne dahin. Also wenn ich ein Pferd habe, ist das ja automatisch mit Bewegung verbunden. Dass man keinen Bock hat, kann ich dann auch überhaupt nicht verstehen, muss ich sagen. Ich hatte jetzt zum Beispiel persönlich die Situation, dass ich eine ganz schlimme Sehnenverletzung am Fuß hatte und wirklich eigentlich auf Krücken rumgelaufen bin, auf einem Bein gearbeitet habe und auch Schwierigkeiten hatte, über diesen unebenen Boden mein Pferd von der Koppel überhaupt nur zu holen. Habe ich aber trotzdem gemacht unter Schmerzen, hatte aber in der Zeit andere Menschen, die mein Pferd bewegt haben. Weil, das muss man auch ganz klar mal sagen, ein Pferd braucht den Trab und braucht auch den Galopp. Es braucht es, um alle Bewegungen in den Bewegungsapparat reinzubringen. Man kriegt im Galopp zum Beispiel Muskelketten und Muskeln trainiert. Da kann man 27 Kilometer traben und Schritt reiten, die kriegt man da nicht erfasst. Man kriegt die Organe bewegt, ganz wichtig. Man kriegt die Lunge endgradig aufgemacht, ne? Die Alveolen. Man kriegt den Brustkorb aufgemacht. Das Pferd atmet ganz anders, bewegt das Zwerchfell, bewegt die Organe. Also andere Gangarten. Das liegt nicht in unserem Wohlgefallen, ob wir das gerne möchten oder nicht. Das Pferd braucht alle Gangarten, um gesund zu werden und alle Funktionen in seinem Körper zu erhalten. Und da müssen wir uns, da bin ich ganz bei dir, ehrlich fragen, kann ich das leisten oder kann ich das nicht leisten?
Also du hast das angesprochen, bei mir ist das auch so. Allein die ganze Peripherie ums Pferd hält mich fit, weil wir sind ein Selbstversorger. Aber es gibt durchaus Ställe, und je höher preisig die Einstellgebühr, umso mehr Service. Es gibt sogar Ställe, da kriegst du das Pferd irgendwie hingestellt. Da musst du gar nichts mehr machen, außer dich da draufsetzen. Also über solche Leute reden wir jetzt eher nicht.
Nee, ich würde mich zum Beispiel niemals auf ein Pferd setzen, was ich nicht selber gesattelt habe. Da habe ich so einen Tick. Na, also, das ist so, also deswegen hat man ja auch ein Pferd. Ne? Wie gesagt, es sei denn, man ist eben Profireiter und muss eben 12 Pferde am Tag reiten, dann hat man meistens einen Pfleger, ein Pflegemädchen, die aber das Pferd auch jeden Tag sieht und kennt, mit der man sich ganz eng austauscht. Das hat dann zeitliche Gründe, das ist auch alles gut. Es gibt nun mal Menschen, die verdienen ihr Geld damit, das ist ja auch gut und richtig und wichtig. Aber mich, als wir reden jetzt mal von dem normalen Reiter, der ein Pferd hat oder vielleicht 2 Pferde hat, das kriegt man schon alles auch so hin, auch neben einem sehr anstrengenden beruflichen Alltag.
Genau, dann habe ich noch ein weiteres Argument, was mir oft begegnet. Das Pferd hat für mehr keine Kraft oder keine Kondition.
Für mehr als was, musst du vielleicht jetzt nochmal
Als
vorsichtshalber
Schritttrab.
sagen. Ach so, ja, noch schlimmer, ne? Dann setze ich mich am besten, finde ich, gar nicht erst rauf. Also wenn das Pferd für mehr als für Schritt keine Kraft und keine Kondition hat, dann gehe ich gleich zu Fuß. Also weil ich hatte selbst als Kind oder auch jetzt, ich hätte keine Lust, auf einem Pferd zu sitzen, wo ich weiß, dass es körperlich so eingeschränkt ist, dass selbst Schritt schon ein Problem ist. Dann bleibe ich unten. Also wenn das Pferd selbst das da schon seine Leistungsgrenze hat, habe ich auf dem Pferd nichts zu suchen, dann gibt es auch keine Ausreden für. Punkt.
Punkt, finde ich auch. Dann ganz schlimmes Argument fürs Schrittreiten. Der Reitlehrer erklärt mir gerade was und so kann ich besser zuhören.
Ja, also das muss man natürlich differenzieren. Das ist ja so. Dann selten dauern ja Reitlehrererklärungen stundenlang, ne? Also ich finde, es gibt ja so Phasen in der Arbeit, zum Beispiel mal nach Übergängen. Na klar, reite ich in Übergängen auch Schritt, wenn ich Schrittübergänge übe. Oder ich bin ein großer Freund von nach anstrengenden Passagen kurz Pause, Schritt einmal Züge lang, das Pferd mal nachdenken lassen, atmen lassen. Das ist manchmal nur eine lange Seite tatsächlich oder nur, manchmal nur eine Runde. Das ist dann in dem Fall eine Belohnung für das Pferd. Natürlich kennt man das auch, dass man mal kurz anhält und der Reitlehrer mal was zeigt oder was sagt. Das sind aber Dinge, die dauern 15 Sekunden. Sollte irgendwas länger dauern, gute Gelegenheit, mal abzusteigen, würde ich sagen. Ne? Ansonsten ist es nicht der Fall, dass man irgendwie stundenlang rumdiskutieren sollte mit seinem Trainer. Und ich habe noch gelernt, das Pferd ist kein Sessel. Also alles, was länger dauert, irgendwie als 15 Sekunden, absteigen oder Stunde beenden oder irgendwas. Ansonsten wird gearbeitet.
Ja, ich habe ja schon viele Interviews hier mit der lieben Kerstin Wichelhaus geführt. Die ist Tierärztin und auch als Turnierärztin unterwegs. Und die kriegt immer die Oberkrise, wenn sie von ihrem Campingstuhl, wo sie in ihrer mobilen Praxis wartet, dass einer kommt, sieht, wie die anderen Reiter den anderen Reitern, also die Reiter den anderen Reitern bei der Prüfung zugucken, und zwar auf dem Pferd. Gerne noch mit Zigarette und vielleicht auch mit Handy. Und dann verwechseln die tatsächlich das Pferd mit dem Campingstuhl. Das geht natürlich nicht. Ich
Ja.
hatte mal einen sehr schönen Tipp von einem Ausbilder, der gesagt hat: Karin, wenn du mir zuhören möchtest, du kannst dich auf die Gruppe setzen beim Pferd. Da machst du nichts kaputt. Dann musst du einfach auf die
Naja.
Klappe nach hinten rutschen. Und jetzt ging das bei meinem, weil der war wirklich ganz brav.
Ja, das
Und
würde ich jetzt
dann,
als Nonplusultra-Tipp nicht so rausgeben wollen.
nee, danke. Aber das war richtig gut. Da hast du wirklich eine stabile Sitzposition auf dem Becken, ne? Direkt unter den Hinterbeinen. Da muss das Pferd keine Anstrengung für unternehmen, dich zu tragen. Da kann man gut sitzen. Nicht zur Nachahmung empfohlen, alles auf eigene Gefahr. So, jetzt waren wir ja so ein bisschen der Partypooper, wie man so schön sagt, ne? Jetzt wollen
Ja.
wir mal sagen, wann Schrittreiten aber doch okay ist. Also ich reite gerne Schritt nach dem Prinzip vom Leichten zum Schweren, wenn ich dem Pferd eine Lektion beibringen möchte.
Also was meinst du mit Lektion jetzt? Dass du die Lektion erstmal im Schritt ausführst,
Genau.
also eine genaue Linie. Es gibt ja Sachen, die kannst du sowieso nur im Schritt machen, ne?
Genau.
So, also das ist grundsätzlich. Ist es manchmal so, da hast du total recht, wenn man zum Beispiel, werde ich ja als Osteopathin oft damit konfrontiert, dass man sagt, boah, die eine Hand lässt sich nicht so gut biegen oder das Pferd verwirft sich. Wenn ich von der linken auf die rechte Hand reite, dann kriege ich es gar nicht nach innen gestellt. In diesen Momenten kann ich tatsächlich empfehlen, mach das doch mal im Schritt erstmal, den Handwechsel. So, dann geht man mal so ein bisschen seitwärts, und zwar nicht vorwärts seitwärts, sondern seitwärts seitwärts, um mal eine maximale Aufdehnung der dann neuen offenen Seite zu erreichen. Und trabt aus diesem Seitwärtsgefühl mal an. Meistens ist es dann ja so, dass auf der vermeintlichen Hand, die steifer ist, immer versucht wird, die Stellung zu erreichen, also praktisch den Kopf rumzunehmen, um es jetzt mal ganz laienhaft zu sagen. Das geht dann schon nicht. Das Pferd stellt sich maximal nach außen. Man krampft da am Zügel rum und es geht nicht. Info, es geht Stellung nicht, also in diesem Sinne nicht, ohne dass ich den Körper des Pferdes mache. Erstmal versuchen, die Rippenbiegung herzustellen in diesem Falle, wenn mein Pferd noch so eine Disbalance hat zwischen rechts und links zum Beispiel. Immer erstmal versuchen, die Rippe hohl zu machen. Das kann ich wunderbar machen, indem ich im Schritt zum Beispiel, wenn ich auf die rechte Hand wechsle, mal dem rechten Schenkel weichen lasse, das Pferd mal überstelle, mal ein bisschen dolle seitwärts gehen lasse, dass es wirklich mal außerhalb seiner Komfortzone die andere Seite der Rippen öffnet. Und dadurch ist das Pferd gezwungen, die innere Schulter anzuheben. Und dann ist der Weg auch frei für den Hals sozusagen. Ich kann den Hals nicht rüberziehen, wenn der Körper in die andere Richtung zeigt. Da muss ich das Ganze so betrachten. Und wenn ich immer diese Probleme habe, eine Lektion wird im Trab so komisch oder im Galopp, dann würde ich es tatsächlich auch entschleunigen, wie du schon sagst, und es in einzelne Teile aufteilen und es im Schritt machen. Wenn ich aus dieser Situation dann neu antrabe, zum Beispiel auf der rechten Hand, habe ich manchmal gar nicht mehr das Problem. Oder ich kann das zum Beispiel, das Pferd ist in der Lage, das durch diese Erklärung vielleicht mal 2 Runden zu halten. Dann sonst nächste Woche vielleicht 3 oder auch mal 4. So würde ich mich dem Problem dann auch nähern. Ich kann natürlich eine Galopp-Pirouette nur im Galopp irgendwie endgradig üben, aber diese Schrittfolge und die Größe und die Hilfengebung kann ich natürlich auch im Schritt üben. Das ist richtig.
Ja, also für mich auch ein ganz toller Grund, Schritt zu reiten, ist, wenn ich dem Pferd eine Pause gebe.
Genau. Also das, was wir eben angesprochen haben, mal kurz. Ich hab was Anstrengendes gemacht, ich habe was Neues gemacht. Das Pferd hat sich total fokussiert und konzentriert, und hat es jetzt zweimal hintereinander richtig gemacht. Wunderbar. Ich bin ein großer Freund bei jungen und auch bei älteren Pferden. Minimum 8, 9 Mal pro Stunde mal kurz Pause. Einmal kurz Zügel lang an der Schnalle anfassen, das Pferd dadurch nachdenken lassen. Die müssen ja auch so ein bisschen resümieren. Einmal atmen lassen. Ist eine gute Übung auch für später, für die Turniervorbereitung, wenn ich mal ein bisschen spät dran bin oder der Start sich verzögert. Es gibt ja immer dieser Klassiker, wenn ich bei meinem Pferd einmal die Zügel lang gelassen habe, denkt, es ist Feierabend. Nein, nein. Das kann ich wunderbar verhindern, indem ich mehrmals im Training als Belohnung, als Nachdenkpause und zum Durchatmen einmal kurz die Zügel lang lasse. Das ist manchmal, wie gesagt, eine lange Seite oder eine Runde, reicht manchmal. Aber da, das ist eine super Methode, kurz mal zu unterbrechen und einmal Schritt zu gehen, ist richtig.
Was auch ganz toll ist, also wir haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, Schrittreiten ist nicht schlecht, aber latschen lassen ist kontraproduktiv. Dass viele, glaube ich, wissen nicht, wie viel Bodybuilding man tatsächlich im Schritt schon erreichen kann. Zum Beispiel durch Schrittlängenvariation, Tempiwechsel, Übergang, Gangartwechsel, Seitengänge, das kann man alles wunderbar im Schritt machen und das ist überhaupt nicht langweilig. Also wenn ich all diese Punkte abarbeite, dann habe ich schon richtig zu tun. Also das ist für mich Konzentration, fürs Pferd Konzentration, Das Pferd muss mir zuhören, ich muss einen Plan haben. Im besten Fall reite ich exakte Linien. Allein das schon ist eine mega
Ja,
Aufgabe.
ja.
Und da brauche ich gar keine Angst zu haben, dass da Schrittreiten langweilig wird.
Nee, also dann muss man auch gucken, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was zum Beispiel im Schritt grundsätzlich eher erstmal klemmig ist, keinen besonders raumgreifenden Schritt hat, dann werde ich natürlich den Teufel tun, versammelnde Dinge oder versammelte Lektionen gleich an den Anfang zu setzen. Dann werde ich den Fokus legen auf Seitenneigung, auf vor, weniger zurück und solche Sachen. Das gilt für den Trab ja genauso, ne? Wenn ich aber ein Pferd habe, was sehr eilig ist, ne, sehr hektisch ist, dann muss ich es ja schon mal so ein bisschen beschäftigen. Schön sind auch solche Sachen wie anhalten Schritt, hört sich sehr simpel an. Bin ich mir ziemlich sicher, können sich die meisten Leute Wochen, Monate damit beschäftigen, bis das mal sitzt. Schon allein, dass das Pferd mal geschlossen auf allen vier Füßen steht und ich übrigens auch im Gleichgewicht sitze und diese vier gleichmäßigen Füße auch bediene und dann so loszureiten, schöne Übung, könnt ihr ja mal versuchen, dass ich nur durch meine Körperspannung oder durch das Durchtreten eines Bügels, das heißt die Anspannung meiner eigenen Wade, das Pferd dazu animiere, mit dem Hinterbein zuerst oder zumindest gleichzeitig vorzutreten. Die meisten Pferde fangen vorne an vorzutreten und schleifen irgendwann die Hinterhand hinterher. So, das nur diese Tatsache, dass das Pferd bereit ist, aufgrund der Veränderung meiner Körperspannung von einem Vierfußstand das Hinterbein gleichzeitig oder sogar vor dem Vorderbein anzuheben oder zu zucken, da habe ich schon mal mit zu tun. Dann habe ich aber die Ansprechbarkeit der Hinterhand hergestellt. Na, das Pferd soll ja nicht irgendwie vorne loslaufen und irgendwann die Hinterhand hinterher schleifen, weil es ja sonst irgendwie in der Mitte durchbricht, sondern es soll ja auf meine Hilfen, auf meine Atmung so zuhören, dass er sagt, ach so, jetzt geht's gleich los, da fange ich doch schon mal hinten an, weil hinten ist ja der Motor, den Huf vom Boden zu heben oder zumindest die Körperspannung zu ändern, weil es geht ja gleich los. Und dann muss man das, was hinten losgeht, eigentlich nur noch vorne rauslassen. Und oder halten, rückwärts richten, antreten. Auch eine wunderschöne Sache, um das Pferd zu fokussieren. Da gibt so viele Sachen, die meisten davon hast du eben schon genannt. Also man kann alles Mögliche machen. Langweilig wird es ganz sicher nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man auf Wert also Wert auf die Qualität der Ausführung legt. Das ist ja so, es gehört zur Grundausbildung. Und ich sage immer so zu meinen Kunden, alles, was man da versäumt, fliegt dann spätestens ab L um die Ohren. Und das ist ja auch so. Lektion nachher ins Pferd zu kriegen, ist nicht so besonders schwierig. Aber dieses Gleichgewicht, die Ansprechbarkeit der Hinterhand, diese gleichmäßige Gymnastizierung rechts und links, das ist das, was Grundvoraussetzung nachher für alles andere ist.
Ja, jetzt haben wir zwischendurch und ganz zu Anfang hast du auch schon ein paar Tipps gegeben, was es denn für Alternativen gibt zum Schrittreiten, ne? Also absteigen, haben wir schon gesagt. Zwischendurch absteigen im Gelände. Man kann auch absteigen auf dem Platz mal, werden wahrscheinlich alle komisch gucken, aber ist nicht schlimm. Mir ist ganz wichtig, dass das Absteigen bedeutet ja auch, dass wir dann irgendwann wieder aufsteigen. Und ich möchte nochmal hier die Lanze brechen für die Aufsteigehilfe. Wirklich, ihr macht euch nicht zum Horst, wenn ihr über die Aufsteigehilfe aufsteigt. Es ist nicht, ihr müsst nicht zeigen, wie akrobatisch geschickt ihr seid und aus welcher Höhe ihr noch euch in den Steigbügel hangeln könnt. Wenn ihr eine schöne hohe Aufsteigehilfe habt, dann könnt ihr das Aufsteigen für den Rücken des Pferdes so angenehm wie möglich gestalten. Wenn ich mehrfach absteige und das immer mit, ich hangel mich am Steigbügel hoch, wieder den Aufstieg bewältige, dann ist es wirklich sehr unangenehm für das Pferd und das wollen wir nicht. Wir wollen auch gerne von der linken und der rechten Seite aufsteigen. Das kann man prima auf dem Koppelzaun üben. Werde ich mal hier ein Video verlinken, habe ich gemacht. Weil dafür brauche ich das Pferd auch nicht, meine motorische Fähigkeit zu trainieren, mit dem linken Bein zuerst über den Pferderücken zu schwingen. Weil wir machen ja immer alles von links, also wir schwingen mit dem rechten Bein zuerst. Und wenn wir das andersrum machen, dann denken wir, wir sind, weiß ich nicht,
Behindert.
körperbehindert, ne?
Ja.
Wir steigen auch vom Fahrrad meistens von der linken Seite auf. Das ist blöd. Also übt das mal, ist auch ein schöner Spaß und dann macht es immer alles abwechselnd. Also, eine gute Alternative zum Schrittreiten ist das immer mal wieder Absteigen. Dann gibt es ja diverse Übungen am Boden. Du hast es schon gesagt, Langzügelarbeit, Handarbeit, Bodenarbeit. Sag doch da noch mal was dazu.
Also einmal kurz das, was du eben gesagt hast, dieses Training der cross-koordinativen Fähigkeiten, das ist schon so, dass wir Dinge auch mal viel von der anderen Seite machen müssen. Vielleicht auch mal schreiben mit der anderen Hand, das Pferd auch mal übrigens auf der rechten Seite führen. Ne? Das Pferd orientiert sich ja optisch nach unserem Aufenthaltsort. Das heißt, wenn wir immer von links führen und auch lange mal von links führen, zum Beispiel auch im Gelände, dürfen wir auch gerne mal rechts gehen. Ne? Es sei denn, wir gehen natürlich auf einer öffentlichen Straße. So, also manche Pferde sind schon völlig verwirrt, wenn du nur die Seite wechselst zum Führen. Aus Sicherheitsgründen muss man ja immer bei einem öffentlichen Podcast dazu sagen, dass es natürlich sicher ist, wenn ich das erste Mal von rechts aufsteige, kein junges Pferd zu haben, kein unsicheres Pferd zu haben und es auf einem geschlossenen Platz zu machen für den Fall, dass ich doch mal auf der Kruppe hängen bleibe oder für den Fall, dass mein Pferd verwirrt ist. Also nur dazu, jetzt nicht bei einem Dreijährigen meinen, beim fünften Mal aussteigen muss ich gleich von rechts vom Koppelzaun rausspringen. Langzügelarbeit hat ja was mit Fahren vom Boden aus zu tun. Das heißt, also das Pferd ist mit zwei Langzügeln eingerahmt. Ich gehe dahinter, was voraussetzt, dass das Pferd grundsätzlich sicher ist, was Ausschlagesachen angeht und so, dass ich sicher bin in der Leinführung, in der Zügelführung natürlich. Daraus involviert sich die Doppellonge. Ne? So, auch Doppellonge ist nicht einfach so, ich habe mein Pferd in den äußeren Gebissring einen Zügel eingehakt und schleife das Ding mal durch den Sand. Nein, nein. Optimalerweise geht das mit Umlenkrollen und so weiter. Ne? Das muss man üben, das muss man sich zeigen lassen. Es hat einen Grund, dass Menschen da andere Menschen drin ausbilden. Ne? Das darf man sich gerne auch zeigen lassen. So, dann ist das aber eine super Möglichkeit, sein Pferd zu stellen und zu biegen vom Boden aus und wirklich bis zur Versammlung und hohe Lektion alles zu üben. Eine tolle Abwechslung erfordert natürlich auch einen flotten Fuß meinerseits, weil ich natürlich da hinterherlaufen muss. Bodenarbeit und Handarbeit, da sagst du was. Da werde ich mich jetzt wieder unbeliebt machen, aber das bin ich ja schon gewohnt. Also, Handarbeit oder Bodenarbeit, fangen wir mal mit Bodenarbeit an. Bodenarbeit wird oft verwechselt mit, fängt schon an mit Führen in Stellung. Also Führen in Stellung heißt tatsächlich, dass ich gucke, wie ich mein Pferd gerade richte. Das heißt nicht, dass Mucki nach links guckt und Helga Müller daneben herläuft und sich freut, dass Mucki nach links guckt und das Pferd gelangweilt, weil es ja schon genau weiß, was erwartet wird, den Kopf ein bisschen nach links dreht und schön gerade im restlichen Körper hinterher schlurft, wie Gott es geschaffen hat. Das heißt es nicht. Und das heißt auch nicht, wenn mein Pferd drei lange Seiten führend in Stellung gemacht hat, dass ich dann 5 Tage nichts mehr machen muss, weil es ja so ausgelastet ist. So, Handarbeit ist etwas völlig anderes. Handarbeit beschäftigt sich mit dem Abkauen des Pferdes, kannst du auch gebisslos machen, so ist es nicht, mit Stellung und mit Biegung, mit Vor und Zurück, mit Anheben einzelner Beinpaare, mit Versammlung. Bodenarbeit, zur Bodenarbeit zählen natürlich auch Gewöhnungsdinge, sag ich mal, das Gehen über Plastikfolien oder auch Gewöhnung an andere Dinge. Man kann Trailarbeit machen mit seinem Pferd. Es gibt Trails, Horse Trails mit Stangen, mit Baumstämmen, mit Senken, mit Krabbelaufgaben. Die muss ich übrigens nicht geritten machen. Die kann ich geritten machen auf diesen Trailplätzen. Die kann ich aber auch wunderbar am Boden machen. Es gibt Vielseitigkeitsplätze. Ich komme ja aus der Lüneburger Heide. Da haben wir natürlich eine wunderbare Anbindung an Vielseitigkeitsmöglichkeiten. Jeder dieser Plätze, den darf ich übrigens auch zu Fuß mit meinem Pferd betreten. Ne? Also ich kann an mein Pferd, ob es älter ist oder nicht, auch wunderbar erstmal an der Hand, an der Longe, am Kappzaun, über Bäume springen lassen, über Gräben springen lassen. Vielleicht werde ich mich das selber nie trauen von oben, aber dann hat mein Pferd es wenigstens schon mal gemacht. Das ist eine wunderbare Abwechslung. Gerade hier so in der Lüneburger Heide liegen diese Trail- und Vielseitigkeitsplätze schön ein bisschen im Bergigen. Man glaubt ja nicht, wie viele Hügel es gibt hier in der Lüneburger Heide, bis man mal Fahrrad fährt. Gerade dieses Auf und Ab ohne Reiter und die Pferde gucken hin, haben einen so praktisch einen natürlichen Aufwölbereflex, weil sie hingucken, worüber sie springen. Pferde sind ja Naturhindernissen gegenüber sehr viel aufmerksamer als anderen Hindernissen manchmal. Ein wunderbares Training, was man da machen kann. Es gibt da unheimlich viel und es gibt einem auch selber, wenn man jetzt, sag ich mal, ein junges Pferd hat, ein unerfahrenes oder auch, was du vorhin angesprochen hast, ein Wiedereinsteiger ist, noch nicht so den richtigen Grip habe, ein wunderbares Vertrauen. Wenn ich sehe, wie souverän und wie geschickt mein Pferd es von unten mache, dann werde ich mich viel eher trauen, diesen Baum mal zu reiten, wenn ich weiß, mein Pferd hat den schon 30 Mal ganz taktklar übersprungen ohne mich.
Ja, gut, ja. Ich habe noch einen Tipp. Gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge mit der Wippenpäpstin Nina Steigerwald. Beschäftigt euch doch mal mit dem Thema Wippen. Also, es muss vielleicht nicht gleich die große Ganzkörperwippe sein. Ich habe mir zum Beispiel eine Zweibeinwippe gebaut. Das ist gar nicht so schwer. Aber hier kann man auch das Pferd ohne große Geschwindigkeit sehr gut trainieren. Also man muss sich halt immer fragen, was will ich gerade mit dem, was ich tue? Also was will ich auch mit der Bodenarbeit? Welche Muskelgruppen will ich ansprechen? Habe ich Dehnung, Kraftaufbau, Kondition, was auch immer im Training im Fokus? Und dann kann ich mir, weil es gibt so viele Möglichkeiten, die jeweilige Trainingsmethode und das Equipment dazu raussuchen. Ich muss nur ein bisschen Kopf einschalten und selber Spaß auch an der Kreativität haben. Ich möchte zum Abschluss noch mal auf so drei Killer Ja-Abers eingehen. Also ein Killer-Ja-Aber ist, der Wanderreiter, die reiten ja auch ganze Tage lang im Schritt. Ein weiteres Killer Ja, aber ist Polizei. Pferde müssen ja auch auf Patrouille mehrere Stunden am Stück im Schritt, weil wir können ja nicht durch das Fußballstadion galoppieren, durch die Menge die ganze Zeit. Und Therapiepferde, du hast das vorhin schon angesprochen, werden auch im Schritt gearbeitet. So, was sagst du diesen Ja-Aber-Argumenten?
Ja, also ja, aber ist mir ja bei dem Schrittreitvideo ein paar Mal entgegengekommen. Auch erbost, ne? Also sehr erbost übrigens. Ja, aber ich reite meine Pferde seit 30 Jahren im Schritt, die leben ja noch. Ja, kann ich euch sagen, herzlichen Glückwunsch. Pferde sterben auch nicht an Rückenschmerzen. Selbst unsere Grubenponys von Anne Schnuck sind nicht gestorben, ne? Als sie Runde 5785 im Dunkeln und im Staub verbracht haben. Die sterben vielleicht früher, aber Pferde sterben nicht an Kompensationen. Die kompensieren unglaublich viel. Das entbindet mich aber nicht von der Pflicht, es besser zu machen. Polizeipferde, die müssen ja nicht nur lange Schritt gehen, die müssen vor allen Dingen auch lange stehen. Noch schlimmer, ne? Die stehen auf der Stelle mit einem Reiter obendrauf. So, dazu muss man sagen, ja, müssen die. Blöd gelaufen fürs Pferd. Dafür sind sie ausgewählt worden. Das müssen die aushalten. Die haben einen Beruf, ne? So wie viele unserer Pferde ja auch früher einen Beruf hatten. Es gibt auch Heidekutschpferde, die müssen stundenlang in der Sonne stehen und warten auf die letzten Kunden. Müssen sie nicht. Ne? Es gibt solche und solche Heidekutscher, möchte ich mal sagen. Aber das Pferd hat da eine Aufgabe, einen Beruf. Es wird danach ausgewählt. Ein Polizeipferd wird ja nicht einfach irgendwie gemacht. Der wird danach ausgewählt, nach Exterieur, nach kräftigem Rumpf, nach dicken Gelenken, nach großen Hufen. Polizeipferde scheiden früh aus dem Dienst aus. Eben deswegen, ne, da wird kein Polizeipferd 19. Polizeipferde haben jedes Jahr mehrere Ferien. Also Ferien, wo die auf die Weide gehen und gar nichts haben, um sich zu erholen. Und man ist sich bewusst, dass man einen gewissen Verschleiß hat. So, dazwischen, zwischen diesen Einsätzen, ein Polizeipferd hat ja nicht jeden Tag Einsatz, ne? Ich kenne Polizeipferde. Die haben auch mal, die reiten aus, die reiten Dressur, die haben Springunterricht, die haben andere Trainings, wo diese Sachen so gut es geht, eben kompensiert werden. Wanderreitpferde, ja, auch ein gutes Thema. Erstmal haben Wanderreitpferde auch eine andere Aufgabe. Ein Wanderreitpferd ist nicht Wanderreitpferd, um es möglichst gut zu trainieren und den Rücken aufzumuskeln. Ein Wanderreitpferd ist ein Wanderreitpferd, weil wir Menschen darauf wandern reiten wollen und durch die Gegend angucken wollen und von A nach B kommen wollen. Das heißt, dieses Pferd hat zu unseren Lasten wieder eine Aufgabe. Und ich kenne, es hat auch übrigens einen anderen Sattel, es hat eine andere Druckverteilung, das macht es ein bisschen besser, aber nicht nur gut. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Wanderreiter, die steigen sehr wohl ab zwischendurch und zwar mehrfach. Die gehen viel zu Fuß, ne? Wanderreiten heißt nicht, ich sitze 9 Stunden auf dem Pferd. Wie alles, in jeder Sparte der Reiterei gibt es gute, mitdenkende, mitfühlende Menschen und welche, die das nicht so sind. So, und Wanderreiten heißt auch übrigens nicht nur Schritt. Das im optimalen Falle wird sehr viel abgesessen zwischendurch, die machen Pause, die ganze Ausrüstung kommt runter, das Pferd darf den Kopf runternehmen und grasen, die klettern, die laufen bergauf und bergab und so weiter. Es gibt auch da in dem Rahmen Möglichkeiten, es zu kompensieren. Therapiepferde ist ein sehr wichtiges und sehr gutes Thema, weil, also ich betreue auch Therapiepferde, die haben echt einen Job. Das kann man nicht anders sagen. Also Therapiepferde sind körperlich sehr beansprucht, weil die Menschen, die da draußen sitzen, nicht nur kleine Kinder sind. Es sind eben oftmals Menschen mit Einschränkungen. Menschen mit Einschränkungen sind oft durch das Vernetzen und durch die Hungerzentrale im Kopf übergewichtig, das ist oft so, und die hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf diesem Pferd. Die haben meistens ein Pad und keinen Sattel und Pad und einen Longiergurt, wo die Leute sich dann festhalten können. Und die müssen, diese Therapiepferde müssen das aushalten. Die haben eine Aufgabe, damit es uns Menschen und vielen Menschen, die Einschränkungen haben, besser geht, die besser durchs Leben kommen. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe. Gefragt hat man das Pferd vorher nicht. Aber es ist eine extreme Belastung bei einem Therapiepferd, nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch psychisch. Die Therapiepferde sind ja so ausgewählt, dass die auf ihren Menschen achten und die müssen sich unglaublich konzentrieren. Die Therapiepferde, die ich betreue, werden alle geritten und gefahren noch nebenbei. Die machen Freispringen, die machen Doppellonge, die werden geritten, die werden gefahren, um das zu kompensieren. Aber es gibt sicherlich auch Polizeipferde oder, sag ich mal, Therapiepferde und Wanderreitpferde, die diese Kompensation nicht haben. Und dann ist es Verschleiß. Und ich sage jetzt mal, irgendein Tod muss man sterben. Das muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen. Es gibt aber genauso viele kaputtgerittene, sage ich mal, Privatpferde, die es vermeintlich meinen, besser zu machen wie kaputte Therapiepferde.
Ja. Also, auch wenn das jetzt ein Schluss ist, eigentlich ist es ein guter Schluss, weil du hast nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, nachzudenken und wie wichtig es das auch ist, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Also das Bewusstsein dafür zu haben, dass Pferde sehr viel aushalten, weil sie auch keine Schmerzlaute zeigen, weil viele Menschen auch gar nicht in der Lage sind, Schmerzen beim Pferd zu erkennen. Und wenn sie dann ausfallen und wirklich grottenlahm sind, dann ist auch nicht 5 vor 12, sondern eher 5 nach 12. Also Kopf einschalten, Bewusstsein schulen, sich nochmal die Folge in Ruhe anhören, die ganzen Alternativen überdenken zum Schrittreiten, bisschen mehr in die eigene körperliche Fitness investieren und dann klappt das auch mit dem Pferd, dass ihr beide zusammen Spaß an eurer Arbeit habt und die Seele baumeln lassen könnt, wo wir wieder beim Anfang der Podcast-Folge sind. Liebe Kerstin, vielen Dank. Möchtest du unseren Hörern noch eine persönliche Geschichte mitgeben?
Ich würde gerne noch mal einmal also zwei Sachen sagen. Einmal sind wir hier kein Scharfrichter, ne? So, wir richten hier nicht über Leute. Und auch mit diesem Schrittreitvideo oder sowas, da habe ich offensichtlich den Finger mit in die Wunde gelegt. Das scheint ein Thema zu sein, sobald es um das Wort Reiten geht, wo man sich persönlich sehr angegriffen fühlt. So, wie gestalte ich die Lösungspfade eines Pferdes, ist noch mal erweitert ein anderes Thema. Es ging jetzt wirklich um dieses Thema Schrittreiten und um noch mal das Bewusstsein dafür zu fördern. Darüber nachzudenken, ob das wirklich alles so optimal ist, was ich jetzt mache. Egal, ob meine Stallkollegin sagt, ja, ich reite nie Schritt, ich springe da immer rauf und galoppiere gleich los. Oder ob es die Stallkollegin gibt, die sagt, ich reite seit 30 Jahren Schritt und mein Pferd hatte nie was. So. Einfach mal selber hinfühlen, nachdenken, Gehirn anschalten. Wie ist mein Pferd gebaut? Ist es dafür eigentlich gemacht? Vergebe ich mir eigentlich irgendwas, wenn ich mal absteige? Oder ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Perspektive mit dem Blick auf das Ding? Das ist das eine. Wir sind hier kein Richter über irgendwelche Dinge. Wir regen an zum Nachdenken und wir sprechen auch Tatsachen an. Es gibt Dinge, die ja unbeschönigt einfach so sind, wie sie sind. Da kann man nicht dran vorbeireden. Das Zweite ist, dass ich nochmal betonen möchte, dass sowohl die Karin auch schon mit diversen Verletzungen zu kämpfen hatte, sehr wohl auch weiß, wie die Perspektive aussieht, wenn du dich unten befinden musst am Pferd oder beziehungsweise sich auch bewusst dafür entschieden hat, ne? Und ich auch. Also ich bin auch Sportreiter gewesen. Ich habe jahrelang 4 Pferde im Sport geritten und so weiter. Aber es kommt mal so eine Phase im Leben. Da kann ich auch gleich mal ganz offen sein. Viele haben mich angeschrieben nach diesem Schrittreitvideo. Ja, hoffentlich reitet die Kerstin nicht so viel Schritt, weil die ist ja momentan jetzt nicht so fit und so. Nee, bin ich nicht. Deswegen reite ich momentan gar nicht. Ja, so, ich hatte sehr viel Verletzungspech und andere Sachen in letzter Zeit. Ich bin momentan, ich finde mich auch zu schwer. Ich habe einen 1,78 Meter vollbemuskelten, topfitten Hannoveraner, den ich selber aufgezogen habe, der übrigens auch in einem sehr adäquaten Beritt war in der Zeit, wo ich gar nichts machen konnte mit ihm. Der könnte mich sicherlich schadlos tragen, weil ich auch kein ganz ungeschickter Reiter bin. Ich mache es aber trotzdem nicht. Mein Anspruch an mich ist der, überhaupt jetzt mal wieder fit zu werden. Damit, ich habe ein sehr sportliches Pferd, ein sehr Pferd mit sehr viel Go und sehr viel Schwung. Der wird nicht glücklich sein, wenn ich den nur Schritt reite. Der ist aber natürlich am Boden auch so ausgebildet, dass ich Alternativen habe. Und ich weiß, wie das ist, wenn man mit körperlichen Einschränkungen sich durchquält. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit Selbstzweifeln dahin geht. Man findet eine Lösung und euer Pferd wird nicht alles verlernt, weil ihr mal ein Jahr oder ein halbes Jahr am Boden mit dem was machen müsst. Anspruch an sich selbst heißt auch Gewinn fürs Reiter-Pferd-Paar. Und da sprechen, sind zwei Frauen hier, die sprechen durchaus aus der Praxis. Wir sprechen nicht von oben herab oder so. Wir haben alle unsere Täler durchlaufen. Wir wollen über niemanden richten. Wir wollen zum Nachdenken anregen. Und ich hoffe, den einen oder anderen konnten wir es näher bringen, das Thema, und mal anders erreichen.
Sehr gutes Schlusswort. Ich habe nichts hinzuzufügen, Kerstin. Ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast warst und du hast das hier sehr bereichert und sage für heute Danke und Schuss nach Norddeutschland in meiner.
Vielen Dank. Ich danke auch sehr für die Einladung.
Und tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.